Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze. Aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der unternehmerischen Energiewende bei Megawatt and Friends. Wir freuen uns, dass wir heute einen echten Solarpionier der zweiten Generation bei uns im Podcast haben. Ich begrüße den Gerd Schöller von Schönergie. Hallo Gerd.
Guten Morgen Jan, grüß dich.
Ja Gerd, also ich freue mich wirklich sehr, dich hier im Podcast zu haben. Zum einen, weil du eine beeindruckende Unternehmergeschichte und ja, man kann auch sagen Erfolgsstory hast, die du in Föhrn bei Trier gestartet hast. Ich finde es abgefahren, dass du mit 21 Jahren deinen drei Brüdern und deinem Vater dir damals im Partykeller überlegt hast, eine Firma zu starten, die heute 300 Mitarbeiter hat, ein echt großer Player ist im Bereich der Solarenergie. Mich würde mal interessieren, wie kam es denn dazu, dass du dich von einem Solarpionier zu einem Energierealisten entwickelt hast, wie ich in deinem Buch Unter Hochspannung aus dem Ökom Verlag gelesen habe, dass du dich als Energierealist heute siehst?
Also die Story ist ja schon ein paar Tage her und ich glaube, du weißt, wie man sich mit 21 fühlt und welche Themen man da im Kopf hat. Und genau an der Stelle verändert man ja auch so ein Stück weit. Als wir angefangen haben, war so gerade die heiße Phase der Einfamilienhausanlagen. Und da ging es eigentlich darum, unser Unternehmen als Handwerksbetrieb so ein Stück weit zu entwickeln. Und dann verändert man sich selbst in der Persönlichkeit. Man findet die Frau, mit der man Zukunft plant. Dann kamen auch bei mir irgendwann Kinder dazu. Und die Betrachtungsweise wird auch nochmal eine andere. Also wenn du nur für dich selbst die Verantwortung trägst, ist vielleicht dieses Thema des Klimawandels auch gar nicht so das Thema, was bei einem selbst im Fokus steht. Und dann wurden diese Themen immer wichtiger. Und dann kam irgendwann auch die Frage unausweichlich darum, wie bekommen wir es denn in die Wirtschaft? Weil ich glaube, nur wenn wir die Wirtschaft dazu gewinnen, diese Energiewende, diese Transformation der Energiewelt mitzutragen, dann wird es auch erfolgreich. Und ich glaube, so kam auch der Step dann, einfach diese ganze Sache versuchen mal nüchtern zu betrachten.
Das heißt also, ihr habt eigentlich angefangen so als ja handwerklicher Dienstleister für Privathaushalte. Wer da überlegt hat, sich eine PV-Anlage aufs Dach oder vielleicht auf dem Balkon zu bauen, der war bei euch richtig. Und dann mit der Größe des Geschäfts und aber auch wahrscheinlich mit den Rahmenbedingungen im preislichen Bereich wurdet ihr dann auch zu einem Dienstleister und daher kennen wir bei Maestro euch ja eben auch für große PV-Anlagen.
Ne? Wir haben uns irgendwann auf die Fahne geschrieben, dass wir diese Energiewende beschleunigen wollen. Und genau in dem Kontext, Einfamilienhäuser sind extrem wichtig für die Akzeptanz. Durchschnittliche PV-Anlage liegt heute bei 10, 12 Kilowatt Peak Leistung mit Speicher, mit Ladeinfrastruktur, mit allem, was wir dabei haben, um diese Prosumer in den Markt mit reinzubringen. Aber wenn wir über Geschwindigkeit sprechen, dann geht es nur über die großen Freilandanlagen. Und dadurch, dass wir uns selbst als Turbo auch sehen für diese Energiewende, haben wir uns dann auch dazu entschieden, die Großanlagen auch zu bauen. Die Entscheidung war 2010 getroffen worden mit unserer ersten größeren Freilandanlage.
Das heißt, da seht ihr euch einerseits als Dienstleister für die Industrie, aber dann doch auch als Dienstleister fürs Energiesystem, ne? Weil so verstehe ich dich, dass es eigentlich darum geht, oder so verstehe ich auch dein Buch, dass du da eine schöne neue Energiewelt skizzierst, wo eben die verschiedenen Sektoren sinnvoll zusammenspielen, aber wo wir eben auch wir als Gesellschaft, aber eben auch wir als Wirtschaftssystem Chancen nutzen und vielleicht auch wegkommen von dieser ja, Risiko- und Schwierigkeitenorientierten Betrachtung der Energiewelt hin zu, was habe ich denn als Unternehmer für Chancen, wenn ich diese regenerativen Energien mir in meine Energieversorgung holen möchte?
Ich glaube, wir haben jetzt die einmalige Chance in diesen Themen, in dieser CO2-neutralen Produktion mit allen Produkten, die dazugehören, nochmal weltweit führend zu werden. Wir haben vor 15 Jahren schon die Erkenntnis gehabt, dass wir in der Automobilbranche Probleme bekommen werden. Da haben wir die Transformation absolut verschlafen. Wir haben weltweit gesehen, wie Elektromobilität am Kommen war, wie die Absatzzahlen in China auf Elektromobilität ja, so ein Umschwung kam. Und genau diesen Umschwung sehen wir jetzt weltweit auf CO2-neutrale Produkte. Und hier haben wir einfach die Möglichkeit, weltweit führend zu werden, indem wir diese Konzepte, diese Ideen liefern für diese CO2-neutrale Produktion. Dafür haben wir aber so viele Player in diesem Markt, die wir alle miteinander kombinieren müssen.
Nenn doch mal ein paar Player, die du da siehst, bitte.
Also ich bin absoluter Freund dieses zellularen Ansatzes. Also wir sind erstmal im Einfamilienhaus. Die müssen dafür sorgen, dass sie ihren Energiehaushalt gemanagt bekommen. Sprich, so die kleinste Einheit ist dieses Einfamilienhaus. Und dann gehen wir weiter in die Straßenzüge, in die Kommunen, die verantwortlich dafür sind, in ihrer Kommune die Energie zu erzeugen, die sie verbrauchen, über unterschiedliche Konzepte diese auch zu realisieren. Und dann gehen wir eigentlich immer größer, von der Kommune in die Städte, in die Verbandsgemeinden. Und dann kommen auch irgendwann die Unternehmen, die im Unternehmerverbund auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, die diese Transformation vom reinen Energieverbraucher auch zum Produzenten und Konsumenten, also zum Prosumer, schaffen müssen. Und wenn wir das hinbekommen, haben wir A, preislichen Wettbewerbsvorteil und B, haben wir eine Idee, die wir weltweit exportieren können.
Also das heißt, wir müssen eigentlich eben viel stärker den Verbrauch mit der Erzeugung, mit der dezentralen Erzeugung kombinieren. Und dafür brauchen wir aber eine digitale Infrastruktur, die wir so noch nicht haben, wenn ich es oder nur in Ansätzen haben, dieses berühmte Smart Grid, was einerseits Messsysteme beinhaltet, aber andererseits eben auch die Gateways, die erkennen, wo kann ich jetzt die verschiedenen Prosumer mit den Erzeugern kombinieren. Ne?
In vielen Diskussionen, die wir auch geführt haben, ich glaube, die kennst du auch genauso gut wie ich, haben wir oftmals den Vorwurf an die Erneuerbaren, dass sie extrem volatil sind. Sonne ist gut planbar, Wind langfristig eher stochastisch, also schwierig planbar. Und der Partner dieser Volatilität, die Liebesbeziehung geht ja dann Richtung Flexibilität. Und diese Flexibilität heißt, Energie dann zu verbrauchen, wenn sie zur Verfügung steht. Das ist nur in einem begrenzten Rahmen möglich in einer Produktion. Lass mich zwei Beispiele nennen. Eins von zu Hause. Du gehst morgens arbeiten, machst morgens die Waschmaschine an und du hast für dich den Gedanken, wenn ich abends nach Hause komme, möchte ich, dass die Wäsche gewaschen ist. Klammer auf, am liebsten auch noch getrocknet, gefaltet und wieder im Schrank. Aber wenn du jetzt selber nicht tust, wird es keiner tun. Klammer zu. Dann ist dir doch aber egal, wann diese Wäsche tagsüber gewaschen wird. Morgens, mittags. Du hast nur dieses Ziel, dass abends die Wäsche gewaschen ist. Das ist Flexibilität, ganz einfach erklärt. Und diese Themen haben wir sowohl in der Elektromobilität extrem, aber auch bei den Unternehmen. Wir haben bei den Unternehmen Prozesse, die haben keine zeitliche Vorgabe. Die können tagsüber stattfinden, die können nachts stattfinden, aber auch die können stattfinden, wenn wir günstige Energiepreise haben oder sogar negative Energiepreise.
Das klingt natürlich jetzt erstmal völlig logisch und man fragt sich, warum es noch nicht so weit ist. Ich fürchte, Schlagworte wie Datenschutz und vielleicht ja auch Technikskepsis und so spielen da eine Rolle. Aber mit denen müssen wir ja irgendwie klarkommen. Aber jetzt gibt's ja nochmal eine neue Entwicklung, die auch sehr prominent in einem Buch eben genannt ist. Batteriespeichersysteme, die vielleicht auch nochmal das Spiel komplett verändern. Einerseits im industriellen Bereich, aber letztlich dann natürlich auch für alle Verbraucher. Wenn wir da eben, ja, es ist eine Art Regelenergie, oder? Die wir da ins System einbringen können.
Ich habe ein ganz plakatives Beispiel für dieses komplette Batteriethema. Ich habe eben über Stochastik und Energieerzeugungsprofile geschrieben. Und diese Batteriespeicher werden wir einmal als Bügeleisen nutzen können, um diese Erzeugungskurven einfach zu kletten. Und zusätzlich werden diese Batterien die Rolle der gelben Engel des ADACs übernehmen. Diese ADAC-Mitgliedschaft, wenn du nie liegen bleibst, ist wirklich salopp Geld vor die Tür geschmissen. Aber sobald du es einmal brauchst, hat sich das mega bezahlt. Und genau so wird es bei den Batterien sein. Und hier haben wir die Kombination aus ADAC und Bügeleisen, die in die Batterien für die Energiewende darstellen werden.
Und gleichzeitig muss man natürlich dann auch sagen, dafür brauche ich dann das Callcenter vom ADAC, was einfach immer besetzt sein muss, was Kosten erzeugt. Und das muss uns einfach klar sein. Wir müssen bereit sein, dafür alternativ ja vielleicht auch oder ergänzend zu möglicherweise neu zu bauenden Gaskraftwerken eher diese in diese Batterieenergiesysteme oder Speichersysteme Geld zu investieren. Als Gesellschaft oder als Unternehmen?
Diese Investitionen zu tätigen.
Genau, ja.
Ich bin ein absoluter Freund des Marktes, wenn wir Spielregeln festlegen. Deswegen glaube ich, dass wir eine politische Richtung brauchen, die uns einfach ein paar Spielregeln vorgibt. aber dann auch diese wohl oft berühmte Technologieoffenheit. Jetzt die letzte Bundesregierung relativ gut geschafft, ein Framing hinzubekommen, Technologieoffenheit rückwärts gewandert zu betrachten. Ich bin ein absoluter Freund von Technologieoffenheit, aber dann müssen wir alle Technologien auch zulassen. Und für mich ist dieses Beispiel der Verbrennungsmotoren, dieser Kampf, dieser Kulturkampf teilweise, der hier geführt wird, technologieoffen an einem Verbrennungsmotor zu bleiben, der Energie, also auf Seite des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung so ein Quatsch ist, hat doch nichts mit Technologieoffenheit zu tun, sondern diese Technologieoffenheit heißt doch, welche Batterien werden sich durchsetzen? Dieser Kampf, auf einem Verbrennungsmotor zu bleiben, der ist doch längst entschieden. Aber wir diskutieren noch, ob wir technologieoffen Verbrennungsmotoren weiter haben wollen. Da fehlt mir die Fantasie, warum die politischen Vorgaben da immer noch mal diskutiert werden.
Andererseits habe ich eben das Gefühl, dass wir jetzt langsam dahin kommen, dass eben auch die Zahlen für diese neue Energiewelt sprechen. Also wir sind ja schon bei ungefähr, also teilweise bei 60% Energieeinspeisung durch regenerative Energien. Die Speicher werden immer günstiger, deswegen setzen die sich ja auch gerade durch. Das hängt ja eher daran, dass sie nicht so richtig ans Netz kommen, dass es zu lange dauert, dann wirklich die Speicher ans die Netzanschlusspunkte dafür zu schaffen. Und als Unternehmen oder als Unternehmer macht es doch jetzt immer mehr Sinn, mal drüber nachzudenken, also wenn die Energiekosten für mich so ein wichtiger Standortfaktor sind, wie kriege ich die eben vielleicht durch eigene Energieerzeugung, durch eigene Konzepte, durch eigene Ideen, wie kriege ich die nach unten? Und da habe ich das Gefühl, da hast du auch ein paar schöne Beispiele gehabt, also auch Zahlenbeispiele, die mich beeindruckt haben, wo ihr mal durchkalkuliert habt, ihr oder Partner, was ist denn so die Vollkostenrechnung, wenn ich mir eine eigene PV-Anlage, vielleicht auch eine große PV-Anlage selbst baue oder mich beteilige und dann über PPAs mir den Strom ins Unternehmen hole. Kannst du da mal so die groben Zahlen skizzieren, die vielleicht Unternehmer auch so noch nicht gehört haben?
Energie aus Solaranlagen liegen heute im Preissegment zwischen 4 und 7 Cent, je nach Größe und Art des Baus. Und das sind Preise, die man heute mittels PPA, also Stromabnahmevereinbarung mit einem großen Solarpark, auch am Markt erreichen kann. Für mich ist ganz wichtig, damit Unternehmer auch davon profitieren können, müssen sie sich damit beschäftigen. Wenn ich die Probleme immer nur sehe auf meiner Stromrechnung und Strom aus der Steckdose kommt, dann ist dem Thema einfach zu kurz gedacht. Wir brauchen einfach die Unterstützung von Dienstleistern, von Profis, diese Informationen oder diesen Markt der Möglichkeiten in diese Unternehmen reinzubringen, um einfach Strompreise zu analysieren und dann auch zu sagen, du kannst Solarenergie zwischen 4 und 7 Cent in Zukunft kaufen. Du hast die Möglichkeit, dir Windenergie in dein Profil mit reinzubekommen. Eigentlich ist das Ganze dann so zu betrachten wie Energietetris. Und dieses Energietetris, das können wir, das könnt ihr einfach auch mit diesen Kunden spielen. Und wir können ihnen die richtigen Bauteile geben, sodass wir, wenn wir kurz vor Tetris sind und nur noch eine lange Schlange da reinkommt, nicht dieses Vierer-Quadrat kommt, mit dem wir nichts mehr anfangen können.
Aber das heißt, wenn ich jetzt mal so, wenn man es mal runterbricht auf, wahrscheinlich sind es eher mittelgroße Unternehmen, die sich jeder kann das natürlich erstmal, ist klar, aber wenn ich an Eigenerzeugung denke, brauche ich wahrscheinlich erstmal eine energieintensive Fertigung, die ich dann elektrifiziere. Auch da, glaube ich, gibt es ja in der Produktion erstmal Herausforderungen, wie ich vielleicht mein Blockheizkraftwerk ersetzen kann. Oder wenn wir uns jetzt mal so einen Mittelständler vorstellen, du hast ein schönes Beispiel, glaube ich, von diesem Metall oder von dieser Blechfertigung bei euch in der Gegend. Was sind die Argumente, dass ich als blechfertigender Betrieb, dass ich mir darüber nachdenken sollte, eine eigene PV-Anlage reinzuholen in mein Energieversorgungssystem, das ist ja nochmal Komplexität, die ich auch zu managen habe.
Ja, also diese Komplexität, ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die wir ehrlich erzählen sollten. Eine Baustelle vor Ort am Gebäude, die eigene Solaranlage nochmal zu installieren, ist immer nochmal Arbeit. Aber Arbeit, die sich definitiv lohnt. Und wir haben, wie du gerade richtigerweise sagtest, einen größeren Metallbearbeitungsbetrieb. Schöne Grüße an der Stelle an Ralf Donnell.
S&D, glaube ich, heißen die, ne?
Genau. Und dieser Betrieb hat vor 6, 7, 8 Jahren schon erkannt, dass dieser eigenverbrauchte Strom einfach dazu führt, dass sie mehr als die Hälfte in ihrer Energie selbst erzeugen können. Und damit reduzieren sie diese kompletten Stromkosten schon mal um 50%, beziehungsweise sie machen sie planbar. Ich glaube, diese Planbarkeit ist eine ganz, ganz wichtige Kenngröße. Wenn wir uns jetzt Betriebe angucken, die einen ganz normalen Energieeinkauf hatten, wie diese durch diese Preisschocks des Ukraine-Krieges durchgegangen sind, dann müssten die 100% ihrer Energiemengen zu diesen Hochphasen auch kaufen. Mit dieser Solaranlage war dieser Preisschock schon nur noch halb so groß. Und damit wurde dieses Risiko auch wesentlich geringer für dieses Unternehmen. Wenn wir jetzt noch über Batteriespeicher nachdenken und immer weiter Richtung 100% Energieversorgung gehen, desto niedriger wird auch diese Volatilität in den Preisen. Also, damit haben wir mega, mega Profit für diese Unternehmen.
Also es heißt, bisher ist die Herausforderung, ich muss ja erstmal die Volatilität, wenn eben keine Sonne scheint, dann muss ich Strom zukaufen, dann habe ich auch wieder die Preisvolatilität, ne? Oder eben, wenn ich zu viel habe, was jetzt ein Luxusproblem ist, dann muss ich das eben über Direktvermarktung auch wieder ins System geben, aber über einen eigenen Batteriespeicher, den ich dann eben direkt neben meiner Anlage auch mit aufbaue, hätte ich das sozusagen in meinem kleinen Umfeld, diese Volatilität, und gebe im besten Fall die gesamte Energie immer in mein eigenes System.
Absolut richtig.
Und dann kommt ja noch dazu, jetzt sind die diese Unternehmen ja meistens in der Kommune eingebettet. Gerade läuft überall die kommunale Wärmeplanung. Und da ist ja bisher so, dass die Abwärme, die industrielle Abwärme, die, von der man sich ja auch durchaus was erhofft, dass das bisher dann doch auch immer wieder fossil erzeugt wird. So könnte man ja, wenn ich jetzt mal das weiterspinne, könnte man das mit PV-Anlagen den Strom und damit letztlich auch die Wärme dann produzieren und die Abwärme auch wieder weitergeben ins System, also eine komplett regionale Wertschöpfungskette im Energiebereich.
Du sprichst ein wirklich sehr interessantes Thema an, wo wir, glaube ich, auch noch mal eine ganze Folge zu widmen könnten, dieses Themas Wärme. Wärme ist unheimlich kompliziert. Wärme ist schlecht zu transportieren, oder kompliziert, komplex, glaube ich, das richtige Wort. Wärme ist schlecht zu transportieren. Je weiter ich das laufen lasse, desto größer werden meine Rohre und die Dämmung außenrum. Zusätzlich dazu haben wir gerade im Neubaubereich eigentlich eine Infrastruktur, wo wir eher auf die individuelle Wärmeversorgung schauen. Also in Summe sehr komplexes Thema. Diese kommunale Wärmeplanung hat meines Erachtens leider das Potenzial, zu einem Papiertiger zu mutieren, weil viele dieser guten Ideen enorm hohe Investitionskosten voraussetzen und zusätzlich dazu auch davon leben, dass viele Leute sich anschließen an diese Energienetze. Ohne Anschlusszwang sehe ich aber niemanden, der in diese Wärmenetze rein investieren wird vor Ort, weil wir diese Schwelle einfach nicht hinbekommen. Und da ist so der klassische deutsche Bürger oftmals gegen den Zwang etwas zu tun. Vielleicht ein Thema, wo ich die Probleme an dieser Wärmewende aktuell sehe. Zusätzlich dazu haben wir es ja geschafft, die Industriebetriebe aus den Orten rauszubringen. Sprich, wenn wir über Wärmeplanung sprechen in Industriegebieten, ich glaube, dann sprechen wir oftmals von Eigenschaften Unternehmen zu Unternehmen. Und da bin ich total bei dir. Diese Zusammenkunft von Erzeuger und Verbraucher, die müssen wir extrem nutzen. Zusätzlich in der Wärmeplanung, wir sind oftmals davon ausgegangen, dass wir das komplette Gasnetz, welches wir heute haben, substituieren werden, beziehungsweise komplett ersetzen werden durch ein Wärmenetz. Ich glaube aber, dass wir, und da denke ich einfach an die Trierer Innenstadt, wenn wir in dieser Trierer Innenstadt von der Porta Nigra zum Trierer Dom eine Wärmeleitung ziehen müssen, um diese Gebäude vor Ort zu erzeugen, dann werden wir da ein sehr großes Problem bekommen. Da ist noch Kopfsteinpflaster. Sobald ich den Boden da öffne, habe ich noch römische Münzen gefunden. Also so volles Programm der Schwierigkeit. Was wir aber vor Ort haben, ist ein Gasnetz. Und da geht es darum, dieses Gas in Zukunft zu substituieren. Ich glaube, von dieser Romantik, dass wir in diesen Städten überall, vor allem in den Innenstädten, diese Gasnetze zurückbauen werden und Wärmenetze bauen werden und Wärmepumpen einsetzen werden, ich glaube, davon müssen wir uns ein Stück weit verabschieden.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den Unternehmen und ihrer Rolle in dieser neuen Energiewelt, weil also der Wärmesektor und auch der Mobilitätssektor stehen ja eigentlich vor allem dafür, dass man diese Bereiche eben zusammen denken muss und dass sich darüber eben auch nochmal neue Chancen ergeben, sowohl für Unternehmen als auch für Kommunen, als auch für den dann letztlich für den Bürger, wenn es halt doch irgendwie gelingt, dass das große neue Rechenzentrum, was da am Ortsrand gebaut wird, dann vielleicht ja zur Wärmeversorgung für Industrie und Bürger herhält. Aber ich fand es bei dir in deinem Ansatz super spannend, dass du da ja eben auch sehr chancenorientiert für Unternehmen unterwegs bist. Also dass man auch da nochmal komplett neu seine Prozesse definiert. Also dass letztlich Energieplanung auch gleich Prozessmanagement ist, weil ich halt mal schauen muss, was habe ich denn in meinem Unternehmen, für welche Prozesse habe ich denn da, wie kann ich sie zum einen digitalisieren, sodass ich sie dann auch wieder, oder auch eben elektrifizieren, sodass ich sie dann auch wieder neu denken und neu versorgen kann. Was würdest du denn da so empfehlen, wenn das jetzt ein Unternehmer hört, wenn er sagt, in diese Richtung, wenn da wirklich 30% Kostenersparnis im Energiebereich für mich schlummern, dann was sind da so die ersten Schritte, die man da gehen sollte? Ist das Energieberatung oder da frage ich den Profi?
Kann Energieberatung sein. Also ich würde es unter einen ganz groben Punkt zusammenfassen, hinschauen. So tatsächlich mal hinschauen, was passiert in meinem Betrieb. Da ist der Blick von extern oftmals der bessere, weil ich so eine Betriebsblindheit vielleicht gar nicht habe, wo Prozesse auch gewachsen sind in einem Unternehmen. Und nach diesem Hinschauen kann ich eigentlich klassifizieren in unterschiedliche Gruppen. Also einmal Energie, die ich für meinen Prozess brauche. Also wenn die Maschine läuft und Sachen produziert, dann läuft die Maschine und produziert Sachen. Da habe ich jetzt als Unternehmer wenig Lust, mich noch daran zu orientieren, was die Energie zu diesem Zeitpunkt kostet. Die Maschine muss laufen. Da kann ich vorher mit einkalkulieren. Aber neben diesem Kernprozess haben wir so viele Nebenprozesse, die vielleicht für den Kernprozess eher irrelevant sind. Wir haben Wärme, die wir brauchen. Also gerade in der Lebensmittelproduktion haben wir viel Warmwasser, welches verbraucht wird. Auf welche Temperatur geht das hoch? Kann ich da eine Wärmepumpe mit einsetzen? Weil Strom ist das, was ich selbst vor Ort erzeugen kann oder mir günstig beschaffen kann. Bei Gas ist das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Sei denn, ich betreibe noch eine Biogasanlage, aber die Chancen da sind ja begrenzt. Und diese Themen kann ich mir angucken. Wir haben viel Wärme und auch Kälte an der Stelle. Wir haben einen Kunden mit sehr, sehr großen Kühlhäusern. Ob die tagsüber auf minus 20 Grad fahren, damit sie nachts nochmal dieses Delta von 2 Kelvin bis auf minus 18 Grad einfach wärmer können, ist für die Ware, die da drin liegt, komplett egal. Dieses Preisniveau, das ich aber tagsüber mit günstiger Energie laden kann, und das sehen wir heute an den Strombörsen, wir haben hohe Erträge aus erneuerbaren Energien und niedrige Preise, das führt ja dazu, dass ich die Verbräuche eher an den Tag schieben will und muss. Und diese Prozesse kann ich heute schon relativ einfach umstellen. Ich glaube, da fehlt manchmal einfach diese Initiative, dass mir jemand sagt, hast du schon mal darüber nachgedacht?
Da fand ich auch ein sehr schönes Beispiel und ich finde, das macht eben das Buch auch aus, dass es sehr plakative Beispiele auch hat. Eben diese Wettkonzept GmbH, also ein Tierfutter- oder Tiernahrungshersteller. Und da war es ja genau so, dass die eben viel Wärme brauchen, aber auch Kühlung, dass die ihre Abwärme nutzen können, dass sie eigenes Biogas erzeugen. Und die haben, oder vielleicht kannst du es mal nochmal grob skizzieren, wie die da rangegangen sind, die haben das komplett integriert gedacht und dann sich auch Wettbewerbsvorteile dadurch verschafft. Ne?
Genau, diese Produktion wurde nach und nach gebaut, total erfolgreiches Unternehmen. Diese Produktion wurde einfach von vornherein schon gedacht. Also natürlich, die Produktion muss laufen, aber wir haben diese Abfallentsorgung, wir haben Lebensmittelproduktion mit dieser Biogasanlage, wo die einfach direkt wiederverwertet wird. Macht total viel Sinn, also unter dem Thema Kreislaufstrommanagement. Und zusätzlich dazu haben wir Warmwasser, also dieses Beispiel, was ich gerade eben genannt habe. Die Produktion muss sauber gemacht werden. Und mit diesem heißen Wasser, das kann ich halt über Gas erzeugen, aber auch über eine Wärmepumpe. Und wenn ich mir jetzt einen großen Wasserspeicher da hinstelle, dann habe ich die Möglichkeit, den auch flexibel zu laden, diesen Wasserspeicher. Und diese Flexibilität, die kann ich einfach nutzen. Und die ist irgendwann einfach auch bares Geld wert. Das führt ja dazu, dass ich selbst bei Überschussmengen Energie, also wenn ich negative Preise an der Strombörse habe, mir meinen Strom kaufen kann. Und genauso führt das mit den Kühlhäusern dazu und weitergedacht mit Ladeinfrastruktur, wenn ich diese Punkte alle miteinander kombiniere, dass ich damit schon eine unheimlich große Flexibilität bekomme. Das führt unweigerlich zu einem enorm großen Wettbewerbsvorteil, weil ich einfach Kosten spare.
Das war jetzt dann, so klingt es für mich, auf der grünen Wiese gebaut und gedacht. Was hält denn dann deren Wettbewerber davon ab, da nachzuziehen oder auch über solche Konzepte nachzudenken? Eben bestehende Anlagen, die noch nicht abgeschrieben sind? Oder woran liegt das, dass da so wenige bisher noch in diese Richtung denken?
Viele kümmern sich sehr, sehr stark um ihr eigenes Unternehmen. Das steht auch absolut im Fokus. Also diese Situation, mein Kernprozess muss funktionieren, die kennen wir ja alle. Und dieser Blick von außen, hör mal, hast du das schon mal gesehen? Ich glaube einfach, diese Informationswelle, welche Chancen und Möglichkeiten bestehen, die müssen wir viel, viel stärker in die Unternehmen reinbringen. Nur wenn wir diese plakative Nachricht, Energie ist extrem teuer in Deutschland, immer wieder mitgeteilt bekommen, immer wieder gesagt bekommen, dann nehme ich das einfach mit. Opferrolle, in Deutschland ist Energie einfach teuer. Dem ist aber nicht so. Wenn man sich darum kümmert, ist sie nicht extrem teuer, sondern den kann ich als Wettbewerbsvorteil nutzen. Und diese Erkenntnis fehlt oftmals. Das ist auch ein Punkt, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um zu animieren und warum ich auch Vorträge halte für Unternehmer, bei Unternehmer und Unternehmerinnen, um diese Informationsoffensive zu starten. Wenn ich hinschaue, kann ich etwas tun. Und diesen Punkt, schau bitte hin, den müssen wir, glaube ich, kollektiv erreichen. Da mangelt es oft.
Ist es vielleicht auch der Respekt vor der Investitionssumme, die ich erstmal in meine neue Energieversorgung stecken muss? Oder ist das mittlerweile mit Finanzinstrumenten und wenn ich bankable bin, trotzdem auch einfach möglich? Oder wie schätzt du dieses Thema ein dabei?
Bestimmt. Also wir haben viele Unternehmer, die grundgesund aufgestellt sind, die einfach vielschichtige Themen haben. Unternehmensnachfolge nicht sauber geklärt. Die Frage, wie lange möchte ich die Produktion aufrechterhalten, weil die Märkte sich auch ändern. Diese langfristige Investition, da kann schon oftmals ein Thema sein. Ich glaube, da sind wir als Unternehmerschaft auch gefragt, die richtigen Angebote zu machen. Aber selbst wenn ich als Unternehmer diese Investitionen nicht selbst tätigen will, und du sagtest das gerade absolut richtig, gibt es immer wieder Modelle. Also die eigene Solarstromanlage auf dem Dach ist nach 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren bezahlt. Haben wir eigentlich in den letzten Jahren immer wieder diese Erfahrung auch gemacht. Also wir haben eigentlich gar nicht diesen langfristigen Horizont wie bei vielen Privatgebäuden. Und genau dann, in diesen Gesamtkonzepten, macht es auch total viel Sinn, darüber zu sprechen, möchte ich es ähnlich wie ein Sale and Leaseback früher machen. Diese Modelle gibt es heute alle. Als Unternehmer besteht auch die Möglichkeit, privat zu investieren und darüber über diese Investition auch noch toll Steuern sparen zu können. Und last but not least haben wir natürlich auch in der Energiewirtschaft Unternehmen wie euch, Jan, wie uns, die diese Investitionen auch gerne übernehmen, um dann natürlich auch Geld damit zu verdienen. Nur dieser Kuchen ist so groß, und wenn wir diesen Kuchen aufteilen, haben immer noch alle was davon.
Also das ist dann so eine Art Endpal für Unternehmen oder wie stelle ich mir das vor?
In gut, vielleicht. Ich bin kein großer Freund von Endpal. Ich glaube, wenn man Geschäft ordentlich macht, dann haben auch alle eine Win-Win-Situation da drin.
Okay, aber das Prinzip eben, dass man sich überlegt, mache ich es wirklich selbst in Eigenregie und so weiter oder übergebe ich es an Partner?
Klassisches Contracting. Also in der Energiewelt ist das nichts Neues.
Was sind denn so die größten Hemmschuhe, wo du, wenn du dir es jetzt wünschen dürftest, 2 große Showstopper, die es bisher noch in der Energiewirtschaft gibt, gerade für Unternehmen, die von der Politik oder wer auch immer dahinter steckt, jetzt mal aus dem Weg geschafft werden müssten, damit es tatsächlich jetzt mal weitergeht?
Für mich ist ganz wichtig, dass wir aufhören, dieses Ziel immer wieder neu zu diskutieren. Katharina Reiche als Wirtschaftsministerin hat jetzt wieder einen neuen Weg vorgeschlagen. auch mit Narrativen. Wir müssen uns ehrlich machen, eine realistische Betrachtung. Also Framing, Bullshit, Bingo. Inhaltlich brauchen wir doch einfach mal eine Idee, wo wir hin müssen. Wir gehen einen Weg. Wir haben diesen Weg eingeschlagen. Lasst uns auf dem Weg korrigieren. Nur von uns aus macht das einen großen Unterschied, ob wir nach Köln oder nach Hamburg gehen. Wir diskutieren aber zwischendurch, ob Berlin vielleicht nicht viel schöner ist. Oder ob wir vielleicht doch in die andere Richtung gehen, nach München. Und diese Diskussion sollten wir einfach mal aufhören. Wir sollten kollektiv für uns einfach feststellen, welchen Weg wollen wir einschlagen. Und dieser Weg kann nur CO2-neutral sein. Und wir diskutieren immer wieder über das Ziel. Das ist für mich ein zentrales Thema. Zweiter Punkt ist, ich bin kein Freund von Zwängen. Diese wohl oft aufgerufene Technologieoffenheit, und davon bin ich ein absoluter Freund, diese Entscheidungen, wie diese Energiewende in Unternehmen gemacht wird, ich glaube, da sollten wir einen Teil der Entscheidung auch bei den Unternehmern überlassen. Und das sollte der größere Teil sein. Wir haben viel politisch über Solarpflicht, ja oder nein, diskutiert. Gerade in privaten Gebäuden, aber auch im Neubau von Unternehmern. Dort wird aber gar nicht berücksichtigt, was Unternehmen bis heute getan haben. Also wir haben jetzt auch Hallenneubauten, die wir sehen, wo Unternehmen in der Vergangenheit sehr, sehr viel bereits investiert haben, die eigene Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Die bauen eine neue Lagerhalle und der Energieverbrauch steigt durch diese Lagerhalle gar nicht an. Also nicht überproportional. Sprich, die Solaranlage, die in der Vergangenheit gebaut wurde, reicht eigentlich aus, um die Energieversorgung des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Der Gesetzgeber sagt aber an der Stelle, du musst noch weiter investieren. Diese Haltung, wir müssen allen alles in irgendeiner Weise vorschreiben, macht meines Erachtens viel mehr kaputt als gut. Und wenn wir über Pflicht sprechen, dann lass uns doch über eine Informationspflicht sprechen. Wenn du als Privatperson ein neues Haus baust, musst du eine Veranstaltung besucht haben, die ein Konzept erstellt haben, wie eine Solarstromanlage auf deinem Gebäude gut installiert werden kann. Sprich, du hast diese Information. Jeder, der diese Information hat, sollte, glaube ich, ernsthaft darüber nachdenken, diese auch zu ziehen. Aber du wirst ja Gründe haben, wenn du es nicht tust. Und genau so gilt es bei Unternehmern. Wir sollten, wenn ein Hallenneubau da ist, eine Informationspflicht dazu bauen. Das Unternehmen muss sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und muss diese Wirtschaftlichkeit geplant haben. Wenn er sich dagegen entscheidet, dann haben wir ihn nicht überzeugt. Aber diesen Zwang aufzubauen, halte ich für absolut den falschen Weg.
Also geht es auch darum, bei den Unternehmen und den Unternehmern eine Art Koalition der Willigen erstmal zu forcieren, dass da Leute, die das verstanden haben, was da an Einsparpotenzial und an Chancen, an unternehmerischen Chancen drinsteckt, dass die sich die erschließen und man dann auch das Zutrauen hat, dass andere Unternehmen, wenn sie das eben dann sehen und nachrechnen und wenn es belegbar ist, wie viel besser ich dastehe, dass das dann eher zu Nachahmereffekten führt, wenn ich dich richtig verstehe.
Absolut. Menschen, die sich mit diesem Thema Transformation der Energiewelt beschäftigen, haben unternehmerisch einen Wettbewerbsvorteil denen gegenüber, die es nicht tun.
Ich würde gerne zum Abschluss noch den Punkt der Digitalisierung, das ist natürlich auch so ein Thema. Ja, allen ist klar, wir müssten digitalisieren, aber irgendwie kommt es dann auch im Energiesystem nicht so voran, wie man sich's erhofft. Was können Unternehmen denn aus deiner Sicht tun, wenn sie sagen, also für uns ist jetzt genug mit Planen und Reden, sondern wir wollen das jetzt mal machen. Wie kann ich mich digital so aufstellen, dass ich eben auch Smart Grid ready bin oder dass ich zukünftig da einfach auch dann ein Frontrunner bin, der da eben weiterdenkt und digitaler aufgestellt ist als der Wettbewerb?
Also per se dich anschreiben, damit die Leute meine Handynummer haben können. Ein Thema.
Packen wir in die Shownotes, genau.
Spaß beiseite. Es ist einfach sehr, sehr nah. Ich glaube, was wir einfach mal brauchen, ist eine Visualisierung der Energieverbräuche. Gerade bei vielen Unternehmern haben wir ja Zähler, die mal jede Viertelstunde Energieverbrauch messen. Damit haben wir eine Datenlage, die ist mega gut. Mit der können wir arbeiten. Und dann können wir Intelligenz mit reinbringen. Wir können mittels Abfragen und Prognosen, und die Energiewirtschaft bietet uns etwas Gigantisches, das ist nämlich, dass wir heute um 14 Uhr schon die Preise für morgen kennen. Und mit diesen Themen kann ich jetzt anfangen, Intelligenz walten zu lassen, Mitarbeiterparkplätze zu elektrifizieren. Da können wir prognosebasiert mit Intelligenz sagen, du lädst jetzt oder du lädst jetzt nicht. Und das ist nur ein Beispiel von Digitalisierung. Wir haben so viele tolle Möglichkeiten, diese bereits heute zu realisieren, dass wir sie einfach nur in den Einsatz reinbringen müssen. Und oftmals sind das kleinere Investitionsbeträge, um sehr, sehr großen Nutzen dazu zu haben.
Letztlich geht es da ja, glaube ich, auch, oder klingt für mich so nach einer, so eine klassische Consulting-Aufgabe, so wie die Digitalisierung in Unternehmen von, weiß ich, Porsche Consulting Accenture vorangetrieben wird, vielleicht auch eben die Digitalisierung des, und eben Elektrifizierung der Produktion dabei zu beraten oder zu helfen oder dieses Know-how dann auch in den Mittelstand reinzubringen.
Digitalisierung ist das A und O. Und ich glaube, da eine Beratungsleistung anzubringen und auch anzunehmen, damit fängt alles an.
Gut, jetzt würde mich zum Abschluss noch interessieren, wie du denn so deine persönlichen nächsten 5 Jahre siehst. Also ihr seid jetzt ja eben sehr groß geworden. Ihr seid ein wichtiger Player beim Aufbau dieser Infrastruktur. Wo soll es denn noch hingehen mit der Schönergie?
Wir selbst wollen viel stärker in die Verantwortung mit rein. Wir wollen unseren Kunden Energieangebote aus unseren Anlagen machen. Also wir wollen der Energielieferant aus erneuerbaren Energien werden. Und genau dazu, wir können Energie an den Erzeugungsanlagen zur Verfügung stellen. Und dazu brauchen wir Kooperationspartner genau wie euch, diese Energie auch zu Kunden zu bringen. Da haben wir viele Profis im Markt, die das können. Wir als Schönergie möchten dieser Partner sein, die diese Energie zur Verfügung stellen können. Und für uns ist dieses Thema der Batteriespeicher, der netzdienlichen Batteriespeicher, der Gamechanger der nächsten Monate und der nächsten Jahre. Also ich glaube, wir werden dort nochmal sehen, was es heißt, exponentiell zu wachsen in diesem Markt.
Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen, du sprichst jetzt sehr stark von der Netzdienlichkeit oder der BESS-Projekte oder der Batteriespeicher. Aber es geht ja auch um Wertschöpfung, die bieten. Ne? Also es sind, glaube ich, die zwei Bereiche, die man immer zusammen denken muss und die aber dann genau dieses Potenzial bieten, was ich als Unternehmer oder also entweder als Investor in solche Projekte oder auch als Unternehmen habe, wenn ich mir sage, wieso soll ich das nur den Investoren überlassen, kann ich mir selbst auf mein Firmengelände stellen.
Ist immer wirtschaftlich, auch der Betrieb eines Batteriespeichers. Wo wir diese Flexibilität aufbauen, ist für uns erstmal zweitrangig. Für uns ist ganz klar, dass wir sie aufbauen müssen. Und Unternehmer haben auch davon einen ganz, ganz großen Vorteil, weil sie einfach eine Preissicherheit haben. Du hast eben über Hedging gesprochen. Batteriespeicher ist die technische Version eines Preishedgings.
Wenn das, und das wäre meine Abschlussfrage, was muss dann jetzt am Standort hier in Deutschland passieren, damit das nicht nur eine schöne Vision ist, sondern dass es jetzt auch wirklich, sagen wir, dass wir in 5 Jahren sagen können, nee, in dem Bereich haben wir wirklich mal was richtig gemacht. Was würde Gerd Schöller sagen, was muss da Politik, Unternehmen, die Anbieter, was müssen sie tun, damit das ein Erfolgsmodell wird?
Vielleicht 3 zentrale Themen, die für mich wirklich wichtig sind. Und das ist einmal dieses unternehmerische Mindset. Also das, was wir aktuell leben, ist eher eine sehr pessimistische Stimmung. Ich glaube, wir müssen da die Ärmel nochmal hochkrempeln als komplette Unternehmerschaft und sagen, es ist unser Wirtschaftsstandort. Wir leben hier vorwiegend. Wir haben hier unsere Mitarbeitenden. Wir haben einen sehr, sehr starken europäischen Binnenmarkt. Wir haben Bock auf Unternehmertum und wollen das erfolgreich in die Zukunft bringen. Also weg von diesem Pessimismus und überall nur das Schlechte zu sehen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Zweites Thema, was wir eben besprochen haben, war das Thema der Digitalisierung. Wir müssen anfangen, dieses Thema als Chance zu verstehen. Digitalisierung wird auch ohne uns stattfinden. Digitalisierung der Energiewirtschaft wird auch ohne uns weltweit stattfinden. Nur wir können hier führend sein und dieses Thema exportieren. Und dann der dritte Punkt ist, dieses Thema der Energiewende einfach auch als Chance zu verstehen und auch als Verantwortung. Die Verantwortung der Nachfolgegenerationen gegenüber diese Wirtschaft aufrechtzuerhalten und diesen Umweltschutz mit nach vorne zu treiben. Und ich glaube, dass Ökonomie und Ökologie da absolut in einer Hand gehen.
Das habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben als Schönergie. Das ist auch eine wichtige Prämisse für Maestro, dass man wirklich Ökologie und Ökonomie gemeinsam denkt und sowohl beim Kunden als auch als Unternehmen voranbringt. Gerd, ich möchte mich herzlich bedanken. Das war wirklich eine coole Diskussion, sehr, sehr spannend, sehr inspirierend. Ich will auch nochmal auf dein Buch hinweisen. Also das Buch nennt sich Unter Hochspannung. Ich finde auch einen sehr schönen Schluss mit Gerede. So lösen wir die Deutschlands Energiekrise. Sehr erfolgreich auch am Buchmarkt. Ist bei Ökom erschienen, da passt es auch gut hin, auch ein cooler Verlag, finde ich. Und also herzlichen Dank dafür. Ich empfehle dieses Buch. Ich empfehle, sich mal Schönergie anzuschauen, genau wie Maestro natürlich. Und wünsche dir jetzt dann erstmal noch unternehmerischen Erfolg, aber eben auch, dass deine Visionen tatsächlich mehr sind als das, dass man sie auch wirklich in die Realität umsetzen kann und dass ihr da eine wichtige Rolle dabei spielt.
Vielen, vielen Dank, Jan. War toller Podcast.
Freut mich. Vielen Dank fürs Reinschalten an euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Megawatt and Friends. Energie neu denken.